zur Ruhe zu kommen. Ruhe ist doch etwas Schönes, oder? Wenn du nach einem Arbeitstag nach Hause kommst und dich etwas ausruhen darfst, wenn du nach einem langen, harten Tag dich in dein Bett legen darfst und ruhen darfst, vielleicht sogar, wenn du nach einem Jahr voller Arbeit, vielen Monaten Ferien machen kannst, in den Urlaub fahren kannst. Ruhe ist etwas Schönes. Und Gott hat die Ruhe erfunden. Von Gott kommt diese schöne Idee der Ruhe. Und vielmehr ist es noch so, dass wir eine sehr begrenzte Sicht von Ruhe haben. Durch die Sünde ist in unserer Welt unsere Perspektive auf wahre Ruhe verzerrt. Gott möchte dir Ruhe schenken auf einem völlig anderen Niveau. Sicher kennst du das Gospellied When the Saints Go Marching In. Ja, der Text geht zurück auf ein Spiritual, ein geistliches Lied, was Sklaven im 18., 19. Jahrhundert in den USA sangen, und darauf aufbauend wurde dieser Gospel geschrieben. Nun, diese Sklaven, die litten unter schrecklichen Arbeitsbedingungen und überhaupt unter schrecklichen Lebensbedingungen. Aber viele von ihnen hatten Hoffnung. Viele von ihnen hofften auf Ruhe. Sie hofften auf himmlische Ruhe, auf ewige Ruhe bei Gott. Und so heißt es in diesem Lied: O, wenn die Heiligen hereinmarschieren, dann möchte ich dabei sein. When the saints go marching in, I want to be among that number. Dann möchte ich dabei sein. Hast du eine solche Sehnsucht nach dem Himmel? Unsere Sehnsucht ist vielleicht dadurch geringer, weil es uns hier ziemlich gut geht und weil wir oft sehr fokussiert sind auf die Erde und was sie so zu bieten hat. Aber wir alle leiden auch und wir alle arbeiten und kämpfen und wir alle sehnen uns nach Ruhe und wir brauchen ein Verständnis von der Ruhe, von der herrlichen Ruhe, die Gott für dich bereitet hat, die er für dich beabsichtigt hat von Anbeginn der Schöpfung. Und Gott sei Dank zeigt er uns etwas von dieser Ruhe in unserem heutigen Predigttext. Wir sind im Hebräerbrief mittlerweile in Kapitel 4 angekommen. Und der Autor schreibt an die Hebräer, er schreibt an eine Gruppe von Juden, die das Evangelium gehört hatten und es auch angenommen haben. Aber nun waren sie ins Wanken geraten, ins Zweifeln. Ist es wirklich wert, sich auf Christus ganz zu verlassen und ihm nachzufolgen? Ist es wert, den Preis zu bezahlen, inklusive aller Verfolgung? Der Brief ist eine Warnung. Der Brief warnt davor, den Glauben aufzugeben und zu sagen, nein, das ist es nicht wert, ich weiche zurück. Der Brief ist eine Warnung, dran zu bleiben, auf Christus zu vertrauen von ganzem Herzen. Warum? Weil Jesus Christus ist es wert. Er ist besser. Er ist besser als alles, was das Judentum und was die ganze Welt zu bieten hat. Und wer andererseits diesen Jesus Christus aufgibt, der verpasst Gottes herrliche Verheißungen. Und so finden sich in diesem Brief mehrere Warnungsabschnitte, insgesamt 5 Warnungsabschnitte. Und der längste von diesen ist in Kapitel 3 und 4, ein sehr langer Abschnitt. Und wir sind mittendrin, wir haben letztes Mal den ersten Teil gesehen, in Kapitel 3, Verse 7 bis 19. Und du erinnerst dich vielleicht, wir haben vom Volk Israel gehört, vom Volk Israel in der Wüste, wie es dort Gottes Wort und Gottes Führung nicht annahm, sogar seinen großen Führer, den Mose, verworfen haben und ihre eigenen Wege gingen. Und damit haben sie ihr ungläubiges Herz geoffenbart. Nun, im ersten Jahrhundert nach Christus war ein größerer Mose da. Nun war der Prophet wie Mose, der große Mose Jesus Christus, da. Und die Frage stellte sich nun, wird das Volk, werden die Hebräer wieder zurückweichen? Werden sie wieder im Unglauben rebellieren? Der Autor hilft uns, diese Warnung zu verstehen anhand des Alten Testaments. Wir haben das schon gesehen in Kapitel 3, du erinnerst dich, dort wurde Psalm 95 zitiert. Und wir haben auch gesehen, dass auf 4. Mose Bezug genommen wird, auf die Situation in der Wüste. Und nun in Kapitel 4, da zieht er noch 1. Mose hinzu und das Buch Josua und er bringt verschiedene alttestamentliche Stellen zusammen, um seinen Punkt zu machen. Er zitiert, er argumentiert, er erklärt und er wendet an vom Alten Testament her. Und heute kommen wir also zu Kapitel 4, Verse 1 bis 11. Das ist unser Predigttext. Und bevor wir diesen lesen, lasst uns gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein herrliches Wort. Wir danken dir, dass du zu uns sprichst durch den Hebräerbrief und dass du uns auch diese so wichtige Warnung gibst. Herr, wir danken dir, dass du uns die Wahrheit sprichst, dein Evangelium, und dass du uns durch diese rufst zur herrlichen himmlischen Ruhe. Herr, bitte gib uns heute Verständnis, auch für diesen schwierigen Text, und dass wir hören, dass wir glauben und dass du dein Wort gebrauchst in unseren Herzen. Amen. Wir lesen gemeinsam den Predigttext aus Hebräer 4, Verse 1 bis 11. So lasst uns nun mit Furcht darauf bedacht sein, dass sich nicht etwa bei jemand von euch herausstellt, dass er zurückgeblieben ist, während doch die Verheißung zum Eingang in seine Ruhe noch besteht. Denn auch uns ist eine Heilsbotschaft verkündigt worden, gleich wie jenen. Aber das Wort der Verkündigung hat jenen nicht geholfen, weil es bei den Hörern nicht mit dem Glauben verbunden war. Denn wir, die wir gläubig geworden sind, gehen in die Ruhe ein, wie er gesagt hat, dass ich schwor in meinem Zorn, sie solle nicht in meine Ruhe eingehen. Und doch waren die Werke seit Grundlegung der Welt beendigt, denn er hat an einer Stelle von dem 7. Tag so gesprochen, und Gott ruhte am 7. Tag von all seinen Werken. Und an dieser Stelle wiederum, sie solle nicht in meine Ruhe eingehen. Da nun noch vorbehalten bleibt, dass etliche in sie eingehen sollen und die, welchen zuerst die Heilsbotschaft verkündigt worden ist, wegen ihres Ungehorsams nicht eingegangen sind, so bestimmt er wiederum einen Tag, ein Heute, indem er nach so langer Zeit durch David sagt, wie es gesagt worden ist, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Denn wenn Josua sie zur Ruhe gebracht hätte, so würde nicht danach von einem anderen Tag gesprochen. Also bleibt dem Volk Gottes noch eine Sabbatruhe vorbehalten. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch selbst von seinen Werken, gleich wie Gott von den seinen. So wollen wir denn eifrig bestrebt sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand als ein gleiches Beispiel des Ungehorsams zu Fall kommt. Das Thema in diesem Abschnitt ist unschwer zu erkennen, oder? Es geht um Gottes Ruhe, darum in Gottes Ruhe einzugehen. Wiederholt sagt er es und er erklärt biblisch, was es bedeutet. Wir wollen heute auf Basis dieses Textes unsere Sehnsucht nach dem Himmel steigern. Wir wollen die Erklärung verstehen, die der Autor gibt, auch seine Ermahnung, die er an uns richtet. Und wir wollen verstehen, dass der Schlüssel zum Eingang in diese Ruhe seit jeher und für immer einer ist, nämlich Glauben. Glauben. Also sieh in diesem Text 4 Merkmale der Ruhe Gottes, die dich motivieren, in sie einzugehen. Es sind 4 Merkmale der Ruhe Gottes, die dich motivieren, in sie einzugehen. Und zwar, erstens, Glaube erlangt sie. Verse 1 und 2. Zweitens, Gott erklärt sie. Verse 3 bis 5. Drittens, Gelegenheit ermöglicht sie, Verse 6 bis 8. Und viertens, Gemeinschaft erfährt sie, Verse 9 bis 11. Das sind die 4 Merkmale der Ruhe Gottes. Glaube erlangt sie, Gott erklärt sie, Gelegenheit ermöglicht sie und Gemeinschaft erfährt sie. Wir beginnen gleich mit dem ersten Merkmal, Verse 1 und 2. Glaube erlangt diese Ruhe Gottes. Wir lesen nochmal Vers 1. So lasst uns nun mit Furcht darauf bedacht sein, dass sich nicht etwa bei jemand von euch herausstellt, dass er zurückgeblieben ist, während doch die Verheißung zum Eingang in seine Ruhe noch besteht. Das klingt ganz nach Kapitel 3, dem, was wir schon gesehen haben. Dort haben wir einen Gott gesehen, der zu fürchten ist, den das Volk Israel in der Wüste nicht geglaubt hat und gegen ihn rebelliert hat. Und jetzt sagt er, lasst uns mit Furcht darauf bedacht sein. Er zeigt uns, dass Gott zu fürchten ist. Und zwar dann, wenn sich bei uns herausstellt, wie es bei den Israeliten in der Wüste war, dass wir ein böses, ungläubiges Herz haben. Kapitel 3, Vers 12 haben wir das gesehen. Habt Acht, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei. Die Frage auch für uns ist, ist unser Glaube, ist dein Glaube echt? Lebt er? Oder ist er oberflächlich? Hat er Fundament, hat er Stabilität, was auch in Stürmen und in Schwierigkeiten sich erweisen wird? Denn sonst, lesen wir hier in Vers 1, könnte sich bei jemand von euch herausstellen, dass er zurückgeblieben ist. Wovon zurückgeblieben? Zurückgeblieben von der Ruhe Gottes, die Ruhe Gottes zu verpassen. Vielleicht fragst du, was ist diese Ruhe Gottes? Das ist eine sehr gute Frage. Er gibt uns hier keine direkte Definition, aber wenn wir uns Stück für Stück durch den Text arbeiten, können wir verstehen, was es mit dieser Ruhe auf sich hat. Und kurz vorweggenommen, ich würde sagen, die Ruhe können wir verstehen als die Fülle der Segnungen Gottes in ewiger Gemeinschaft mit ihm erlebt. Die Fülle der Segnungen Gottes in ewiger Gemeinschaft mit ihm. Das ist die Ruhe, von der er hier spricht. Aber wie gesagt, diese Ruhe, die kann man nur erleben, wenn man Gottes Botschaft glaubt. Schaut mal Vers 2. Da heißt es, denn auch uns ist eine Heilsbotschaft verkündigt worden, gleich wie jenen. Hier steht das Verb evangelizo. Und das kennt ihr. Daher haben wir unser Evangelium. Ihnen ist das Evangelium verkündigt worden. Nun, wir wissen, dass den Hebräern im ersten Jahrhundert das Evangelium von Christus verkündigt wurde. Aber er sagt hier, auch jenen Israeliten in der Wüste wurde ein Evangelium verkündet. Eine gute Botschaft. Eine Heilsbotschaft. Was war das für eine gute Botschaft, die sie hörten? In 2. Mose lesen wir vielfach davon, was Gott seinem Volk versprach und womit er sie ermutigte, motivierte. Und zum Beispiel in 2. Mose 6, noch bevor er sie aus Ägypten herausgeführt hat, heißt es in Vers 6, darum sage den Kindern Israels, ich bin Jahwe und ich will euch aus den Lasten Ägyptens herausführen und will euch aus ihrer Knechtschaft erretten und will euch erlösen. Durch einen ausgestreckten Arm und durch große Gerichte. Und dann Kapitel 6, Vers 8. Ich will euch in das Land bringen, um dessen Willen ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, dass ich es Abraham, Isaak und Jakob gebe. Das will ich euch zum Besitz geben, ich, Jahwe. Das war die gute Botschaft, die Gott Israel versprochen hat. Aber haben sie dieses Land empfangen? Sind sie angekommen? Zunächst nicht. Die Generation, die in der Wüste starb, die starb offensichtlich in der Wüste und kam nicht an. Warum? Es wird uns gesagt, weil sie der Heilsbotschaft, der guten Botschaft Gottes nicht glaubten. Sie sahen alle seine Wundertaten, sie erlebten seine Führung in der Wüste, aber sie glaubten ihm nicht von Herzen. Sie hatten ein böses, ungläubiges Herz. Und deswegen mussten sie alle in der Wüste sterben. Was sehen wir daran? Wir sehen, es reicht nicht, die Heilsbotschaft zu hören. Es reicht nicht, das Evangelium zu hören. Es muss geglaubt werden. Auch du sollst nicht nur das Evangelium hören, das bringt dir gar nichts. Das bringt dir nur Gericht, wenn du es nicht glaubst. Du musst darauf reagieren im Glauben. So sprach Jesus immer wieder zu den jüdischen Führern, oder? Sie wiesen vor und sagten, welche Gesetze sie alle halten, dass sie das ganze Gesetz Moses wunderbar kennen und bewahren. Sie rühmten sich ihrer Rituale, ihrer Taten, ihrer Werke, die sie doch vor Gott bringen. Aber Jesus sagte, wahre Kinder Abrahams, die sind nicht nur seine körperlichen Nachkommen, sondern sie haben Glauben wie Abraham. Und das habt ihr nicht. Ihr habt nur religiöse Werke. Die bringen euch gar nichts vor Gott. Wenn du über Rot rast und die Polizei dich stoppt, sagst du ihr dann, hey, ich habe damals die Theorieprüfung mit 0 Fehlern beim ersten Mal bestanden. Und ich habe sogar eine Kopie der Straßenverkehrsordnung hier in meinem Handschuhfach. Das bringt dir gar nichts, was du mal gehört hast. Du musst danach leben, du musst das ernst nehmen. Und so frage ich dich, ich weiß, du kennst das Evangelium gut, aber ich frage dich, hast du es jemals geglaubt? Hast du es jemals geglaubt? Die Bibel meint mit Glauben nicht, hast du jemals mental mit deinem Verstand zugestimmt, dass du diese Botschaft verstehst? Oder hast du jemals gesagt, ja, ich gehe auch in die Gemeinde und ich setze mich auch dahin und ich höre zu und ich singe Lieder mit? Nein, das ist kein Glaube. Glaube ist Vertrauen mit deinem ganzen Leben. Was es auch kostet, dass du dich auf dieses Evangelium, diese gute Botschaft stützt. Dass du dich auch darauf stützt, wenn man dir alles nimmt. Wir haben es gesungen. Wir haben es gesungen im letzten Lied. Alles will ich Herr verlassen. Und wir haben gesungen, mag man mir auch dies und das nehmen. Alles, was mir kostbar ist, meinen ganzen Besitz, meine Familie, Menschen, die ich liebe, mag man mir alles nehmen, mag man mir mein Leben nehmen. Ich werde nicht von Jesus lassen. Er ist mein Herr, mein König, mein Retter. Das ist Glaube. Hast du jemals das Evangelium geglaubt, dass Jesus Christus kostbarer als alles ist und dass du ihn brauchst für deine Sünde? Das ist notwendig, denn sonst geht es uns wie den Israeliten der Wüste. Dann bleiben wir zurück, wenn Gott in seine himmlische Ruhe ruft. Das erste Merkmal ist also, Glaube erlangt diese Ruhe. Aber was ist diese Ruhe Gottes? Wir kommen jetzt zum zweiten Punkt und dieser hilft uns weiter, denn Gott erklärt sie. Gott erklärt diese Ruhe, Vers 3 bis 5. Denn wir, die wir gläubig geworden sind, gehen in die Ruhe ein, wie er gesagt hat. Dass ich schwor in meinen Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Hier sehen wir wieder einen Auszug aus Psalm 95. Ein Zitat, was wir letztes Mal schon gesehen haben in Hebräer 3. In Vers 5 spricht er nochmal dieses Zitat an. Er sagt, Israel verpasste Gottes Ruhe, als sie in der Wüste starben. Was ist gemeint mit der Ruhe, die sie verpassten? Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Weil als erstes unmittelbar verpassten sie zunächst die Ruhe im Land Kanaan. Dieses verheißene Land, was Gott versprochen hat, wir haben es gerade gelesen in 2. Mose 6, dort konnten sie nicht eingehen, dort konnten sie nicht zur Ruhe kommen. Sie sollten eigentlich dort zur Ruhe kommen von ihren Wanderungen, von der Sklaverei in Ägypten. Ja, das wäre schön, dort im verheißenen Land sich niederzulassen. Aber unser Abschnitt heute zeigt uns, dass der Autor hier viel mehr meint, wenn er von der Ruhe Gottes spricht. Kanaan könnte höchstens, das verheißene Land könnte höchstens ein Vorgeschmack sein. Ein kleiner Vorgeschmack für das, was Gott eigentlich schenken möchte. Schau mal, hier in Vers 3 haben wir gelesen, wir, die wir gläubig geworden sind, gehen in diese Ruhe ein, im Präsens. Wir sind dabei, wir sind in einem Prozess einzugehen. Und was wird über uns ausgesagt? Wir, die wir gläubig sind, das haben wir gerade schon gesehen, Glaube erlangt diese Ruhe. Und wer gläubig ist, der ist schon dabei, hineinzugehen in die Ruhe. Und dann sagt er uns weiter, was es mit dieser Ruhe auf sich hat. Er sagt, die Ruhe ist untrennbar mit Gott verbunden. Das steckt darin, dass er immer wieder von seiner Ruhe spricht. Oder Gott von meiner Ruhe. Es ist seine Ruhe. Es ist die Ruhe Gottes, die mit Gott untrennbar verbunden ist. Man kann diese Ruhe nicht ohne Gott genießen. In Vers 3 am Ende heißt es weiter, und doch waren die Werke seit Grundlegung der Welt beendigt. Vers 4, denn er hat an einer Stelle von dem siebten Tag so gesprochen, und Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken. Wir müssen zurück zur Schöpfung. Und so haben wir heute schon einen Ausschnitt gelesen aus 1. Mose 1 und 2. Und dieses Zitat stammt hier aus 2, Vers 2. Er hat übrigens nicht vergessen, welche Stelle das ist, aber er sagt hier an einer Stelle, weil er einfach betont, dass Gott gesprochen hat. Und wir sehen, Gott hat an 6 Tagen erschaffen. Die Welt und alles, was darin ist. Und 6-mal heißt es, es wurde Abend und es wurde Morgen. Ein weiterer Tag war vergangen. Und dann gab es den 7. Tag, den Schabbat. Und an diesem Tag ruhte Gott von seinen Werken, weil er sein Schöpfungswerk vollendet hatte. Das heißt, er hatte alles gemacht, was er machen wollte. Er hatte das Paradies gemacht und den Menschen in seinem Paradies, um es zu genießen. Und der Mensch hatte damals ungetrübte Gemeinschaft mit Gott. Das müsst ihr verstehen. Der Mensch hatte nichts, was ihn von Gott trennt. Keine Sünde. Er war in Gottes herrlichem Paradies in ungetrübter Gemeinschaft mit Gott. Und da ruhte Gott von seinen Werken, weil er hatte alles getan, was nötig war. So sollte es immer bleiben. Und schön wäre es, wenn es hier kein Aber gibt, aber unsere ganze Menschheitsgeschichte zeugt von dem großen Aber. Ihr wisst, die Sünde kam in die Welt und es blieb nicht immer so, wie es bleiben sollte. Der Mensch ist tief gefallen und die Sünde prägt unsere Geschichte. Aber Gottes Plan wurde nicht zunichte gemacht. Gott hielt an seinem Plan fest und sein Plan beinhaltete eine gewaltige Rettungsmission. Sofort versprach Gott uns einen Erlöser. Und er rief die Menschen stets zur Umkehr zu sich zurück. Sie hatten sich von ihm abgewandt und er wollte sie zurückhaben. Und er rief sie zum Glauben an sich. Er rief sie zum Glauben an sich, an Christus. Bevor Christus kam und seit Christus da ist, der Ruf, die Heilsbotschaft ist immer die gleiche. Glaube an Gott, der dich erlöst. Denn Gott möchte die Gemeinschaft mit uns zurück. Und Gott möchte uns den Segen geben, den er eigentlich für uns vorgesehen hat. So hatte er ursprünglich geschaffen. Und seinem Volk Israel, diesem speziellen, erwählten Volk, gab Gott deshalb eine besondere Gabe, und zwar diesen 7. Tag, diesen Schabbat. Er gab ihnen ein Gebot, an diesem Tag zu ruhen, ihn zu heiligen. Den Tag zu verwenden zur Anbetung Gottes, zur Gemeinschaft mit Gott, zur Gemeinschaft, die verloren gegangen war. Aber dieser 7. Tag, dieser Ruhetag, der sollte alle zu allen Zeiten daran erinnern, das ist eigentlich Gottes Absicht für euch, seine Ruhe in Gemeinschaft mit ihm. Das Wort für Ruhe ist griechisch Katapausis oder Katapausis, und da haben wir Pause drinstecken, daher kommt unser Wort Pause. Pause, Ruhe bedeutet Einstellung von Arbeit, von Tätigkeiten. Und diese solche Ruhe kann etliches umfassen. Wir haben schon von der mühsamen Arbeit auf dem verfluchten Erdboden gesprochen. Ja, davon hätten wir gerne Ruhe. Aber wir wünschen uns doch auch Ruhe von Ängsten und Sorgen, oder? Und Ruhe kann man auch erleben vor den religiösen Werken, vor dem Versuch, Gott zu gefallen, davon zur Ruhe zu kommen. Das ist doch auch ein Segen, oder? Und Ruhe vor dem Gericht, was zu fürchten ist durch Gott über die Sünde. Ruhe umfasst all das. Denn all das möchte Gott uns schenken. Er möchte uns eine vollkommene Ruhe geben. Und wir verstehen deshalb nun auch, dass die Ruhe untrennbar verbunden ist damit, dass Gott selbst kommt, dass Gott selbst gekommen ist in Jesus Christus. Diese Ruhe, die Gott uns geben möchte, die ist nichts rein materielles, physisches, irdisches, zeitliches. Diese Ruhe ist eine Rettungsruhe, untrennbar verbunden mit Jesus Christus, dem Retter. Wie gesagt, der Hebräerbrief definiert diese Ruhe nicht explizit, aber wir können aus all dem schließen, dass die Ruhe die Fülle der Segnungen Gottes ist in Gemeinschaft, in ewiger Gemeinschaft mit ihm. Die Fülle der Segnungen Gottes in ewiger Gemeinschaft mit ihm. Das ist die Ruhe, von der er hier spricht. Und wenn wir dieses Verständnis von Gottes Ruhe haben, dann erklärt das eine ganze Menge. Erstens, wir erreichen diese Ruhe, man erreicht diese Ruhe durch Glauben. Das haben wir schon gesagt. Aber keiner, niemand kann ohne Glauben Gottes Rettungsruhe erreichen. Sie ist nur verfügbar für den, der glaubt. Und wir haben gesehen in Vers 3, als Gläubige sind wir jetzt schon dabei, hineinzugehen. Häufig sehen wir diese Spannung in der Schrift, im Neuen Testament, von einem schon, aber noch nicht. Wir als Gläubige, wir sind bereits dabei, in Gottes Ruhe einzugehen. Und wir werden sie nicht verpassen, dafür garantiert Jesus Christus. Aber wir bekennen auch, dass wir noch nicht da sind, dass wir noch weit entfernt sind von der herrlichen Ruhe, die Gott für uns vorgesehen hat. Zweitens, dieses Verständnis erklärt uns, Israel erhoffte sich Ruhe in Kanaan. Und das ist auch wichtig. Das verheißene Land war als ein Ort des Segens gedacht. Das verheißene Land, das sollte ein Land sein, in dem Milch und Honig fließen. Und wir sehen, dass bereits unter Josua, auch unter David, unter Salomo, das Volk Israel einiges von der Ruhe erlebte, die Gott vorgesehen hatte. Es war ein Vorgeschmack. Aber immer wieder scheiterte das Erleben der herrlichen Ruhe, die Gott vorgesehen hatte, an ihrer Sünde, an ihrem Götzendienst, an ihrem Nacheifern hinter den gottlosen Völkern. Sie lebten nicht die Bestimmung aus, die Gott für sie vorgesehen hatte. Und so müssen wir auch drittens festhalten, Israel erwartet seine Ruhe nun in einem künftigen Friedensreich, im Friedensreich Jesu Christi auf Erden. Die alttestamentlichen Propheten haben das ständig immer wieder angekündigt. Israel erwartet ein künftiges Reich und darin erwarten sie allen Segen. Darin erwarten sie Zustände wie im Garten Eden. Gott hatte seinen Plan nicht aufgegeben. Wenn wir die Verheißungen vom Reich Gottes lesen, dann sehen wir, oh wow, das kennen wir doch irgendwo her. Gott stellt wieder her. Und wieder im verheißenen Land würde Israel dann eine Fülle an Segnungen erleben. Wir werden noch sehen im Hebräerbrief in Kapitel 11 und 12 und 13, dass der Autor immer wieder von einer künftigen Stadt spricht, von einem künftigen Jerusalem. Er spricht von einem Zion, was kommt, von einem himmlischen Vaterland. Wir sehen daran, es ist dieser Ort der Ruhe, der ist untrennbar verbunden von einem Ort, von einer Stadt, von einem Land. Davon Gottes Segnungen zu erleben in der wiederhergestellten Schöpfung. Das also umfasst Gottes Ruhe, von der er hier spricht. Und das ist eine herrliche Erwartung. Oder was für ein Ausblick, der uns Gläubigen hier vor Augen gestellt wird. Und der den Hebräern hier vor Augen gestellt wird. Als sein Argument: Verlasst diesen Christus nicht. Das würde euch alles kosten. Es würde euch diesen himmlischen Segen kosten. Und wir dürfen wissen, auch wenn es noch entfernt ist und wir nicht wissen, wie weit entfernt, wenn du glaubst, dann gehst du darauf zu. Wenn du glaubst, bist du schon jetzt unterwegs dahin. Und garantiert wirst du dort ankommen. Und sogar, wenn du noch nicht glaubst, dann weißt du, Gott gibt immer noch ein Heute. Er gibt immer noch Gelegenheit, zu ihm umzukehren und diesen Segen zu erleben. Oder anderen davon zu verkündigen, dass auch sie mit eingehen können. Und das ist das dritte Merkmal von Gottes Ruhe in diesem Text. Gelegenheit ermöglicht sie. Vers 6. Darin zieht er eine Schlussfolgerung aus dem bisher Gesagten. Da nun noch vorbehalten bleibt, dass etliche in sie eingehen sollen und die, welchen zuerst die Heilsbotschaft verkündigt worden ist, wegen ihres Ungehorsams nicht eingegangen sind. Wir fahren mit diesem Satz gleich fort. Wir halten kurz fest, es geht hier wieder um die Wüstengeneration Israels, die durch Unglauben Gottes Rettungsruhe verpasst hat. Und dieser Unglaube ist definiert auch als Ungehorsam. Das haben wir schon in Kapitel 3, Vers 18 gesehen, dass da eigentlich das Wort nicht gehorchen steht. Und hier, Kapitel 4, Vers 6 und Vers 11, steht wieder wörtlich Ungehorsam. Also nicht Unglauben. Aber wir wissen, dass Unglaube und Ungehorsam untrennbar verbunden sind, weil wer Gott nicht glaubt, der gehorcht ihm auch nicht. Und wer Gott nicht gehorcht, der zeigt damit, dass er ihm nicht wirklich glaubt. Nun, obwohl das Volk Israel Gottes Versprechen, Gottes versprochenes Land verpasste, ist der Himmel nicht leerer wegen ihnen. Gott hatte festgelegt, dass etliche errettet werden und die werden auch errettet. Jeden, den der Vater zieht, der wird zu ihm kommen. Keiner kann widerstehen. Die Bibel gibt uns diese ermutigende Wahrheit, dass jeden, den der Vater zieht, der wird zu ihm kommen, im Glauben. Und deswegen sagt er, auch wenn sie nicht eingegangen sind, was sehr traurig ist, werden etliche eingehen. So hat es Gott festgelegt. Vers 7, so bestimmt er wiederum einen Tag, ein Heute, in dem er nach so langer Zeit durch David sagt, wie es gesagt worden ist, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Auch hier haben wir jetzt zum wiederholten Male das Zitat aus Psalm 95. Das haben wir letztes Mal in Kapitel 3 schon gesehen. Heute. Erinnerst du dich noch, was es mit diesem Heute auf sich hat? Es ist jetzt, es ist der Moment der Gelegenheit. Heute, wenn du Gottes Stimme hörst, dann hast du eine Gelegenheit zu reagieren. Und jetzt macht der Autor uns auf ein wichtiges Detail aufmerksam. Wir haben das letztes Mal schon angerissen. Er spricht hier nicht, er zitiert hier nicht 4. Mose und das, wie Gott Israel auffordert zu glauben, heute die Gelegenheit zu nutzen, sondern eben Psalm 95. Aber Psalm 95 war schon vielleicht 450 Jahre nach der Wüstengeneration geschrieben. Hier heißt es durch David. Was zeigt uns das? Es zeigt, dass nicht nur die Wüstengeneration Israels durch Unglauben die Ruhe verpasste, sondern auch, dass die nachfolgende Generation unter Josua, die tatsächlich das Land eroberte und darin viel Segen genießen durfte, trotzdem noch nicht die eigentlich verheißene Ruhe erreicht hat. Verstehst du? Und genau das zeigt er in Vers 8, macht er das explizit. Denn wenn Josua sie zur Ruhe gebracht hätte, so würde nicht danach von einem anderen Tag gesprochen, von diesem anderen heute. Aber wenn David noch von einem heute spricht und David noch aufruft, in die Ruhe einzugehen und die Gelegenheit zu ergreifen, dann muss es etwas Größeres sein als diese momentane irdische Ruhe in Kanaan. Josua hatte sie tatsächlich ins Land geführt, etwas Frieden gebracht und Ruhe gebracht. Aber es gab immer noch Feinde und bald übernahm Israel viele Praktiken der Heiden um sie herum und sie fürchteten Gott nicht. Sie dienten den Götzen, sie lebten in Gottlosigkeit. Und die beabsichtigte Ruhe, was war das nochmal? Fülle von Gottes Segnungen in Gemeinschaft mit ihm, die erlebten sie nicht, die verpassten sie. Es ist übrigens interessant, dass er hier von Josua spricht. Im Griechischen steht hier das Wort Jesus. Jesus. 14 Mal verwendet er das Wort im Hebräerbrief und 13 Mal meint er damit Jesus. Aber hier kann er nicht Jesus meinen. Er spricht ganz offensichtlich von einer Zeit unter Josua. Nur Josua trug denselben Namen wie Jesus. Im Griechischen Jesus. Und so sehen wir hier, dass ganz bewusst ein Namensverwandter des Herrn Jesus gewählt wurde, der Josua, und das gezeigt wurde, Josua war nur so ein Vorläufer, ein Wegbereiter. Auch da wieder ein Typus, einer, der vorausblickt auf den, der wirkliche himmlische Ruhe bringt. Nicht nur die, die doch nicht ganz ans Ziel kommt, die doch nicht alle Segnungen bringt, die Gott geben möchte in Gemeinschaft mit ihm. Es brauchte einen größeren Josua. Wir lernen hier eine Menge über unseren Gott. Nämlich, dass Gott ein unglaublich geduldiger Retter ist. Er hatte dieses Volk Israel so beschenkt, befreit aus der Sklaverei, durch die Wüste geführt und sie hatten rebelliert. Und sie verpassten deshalb den Segen Gottes. Auch die nachfolgende Generation unter Josua, der wollte Gott Ruhe schenken, aber auch sie erreichten es nicht. Nun, mittlerweile haben wir gelesen von David, einer Generation unter David, die auch gerufen wurde, in Gottes Ruhe einzugehen. Aber auch unter David wurde nicht alles erfüllt, was Gott verheißen hatte. Und jetzt zitiert er diese Worte von David, von Josua, vom Volk Israel und er spricht zu den Hebräern im ersten Jahrhundert. Aber auch sie blicken voraus auf eine künftige Ruhe der Fülle der Segnungen Gottes in Gemeinschaft mit ihm. Und wir lesen heute immer noch den Hebräerbrief. Wir hören immer noch von einer künftigen Ruhe, die Gott uns schenken möchte, bei sich und mit sich. Gott ist so geduldig. Er gibt in all diesen Generationen, Jahrhunderten ein Heute. Immer wieder sagt er heute, wenn du seine Stimme hörst. Das hat er Jahrhunderte zu verschiedenen Menschen getan. Heute reagiere. Komm auch hinein. Er sammelt die Hochzeitsgäste für die gigantischste Hochzeit des Universums. Er ruft immer noch, heute, es ist Gelegenheit. Aber du musst reagieren, du musst glauben, sonst bleibst du zurück. Was für ein geduldiger Gott und was für eine herrliche Botschaft, die wir weitergeben dürfen, die wir weitergeben müssen. Es gibt immer noch Hoffnung. Selbst für den größten Sünder, wo du schon längst alle menschliche Hoffnung aufgegeben hast, noch heißt es heute und Gott ruft, lasst uns vertrauen, dass er immer noch rettet. Lasst uns die Botschaft weitergeben und auf ihn bauen, dass er in sein himmlisches Reich ruft, so wie er uns ruft. Und das ist das Allerwichtigste, dass du glaubst und dass du dabei bist. 4 Merkmale von Gottes Ruhe. Glaube erlangt sie, Gott erklärt sie, Gelegenheit ermöglicht sie und nun 4. Gemeinschaft erfährt sie. Diese Ruhe ist nicht für einen Einzelnen oder ein paar wenige bestimmt. Sie ist für viele bestimmt. Und sie ist dafür bestimmt, dass wir sie in Gemeinschaft mit Gott und miteinander erleben. Vers 9. Also bleibt dem Volk Gottes noch eine Sabbatruhe vorbehalten. Hier ist wieder so ein eher schwieriges Thema. Was ist gemeint mit dem Volk Gottes? Da gibt es auch unterschiedliche Ansichten darüber. Ich denke, im Kontext des Hebräerbriefes, wo er sich an hebräische Christen richtet, an solche aus den Juden, die Christus bekannten, dass er tatsächlich hier vom Volk Israel spricht, weiterhin. Es geht also konkret um gläubige Israeliten, um das Volk Gottes, was sich zu ihm bekehrt und im Glauben den Herrn Jesus annimmt. Aber natürlich wissen wir aus der ganzen Schrift, dass genauso die Heiden Anteil haben an diesen himmlischen Segnungen. Gott hat uns mit einbezogen und hat seine Segnung, seine Verheißung ausgeweitet auf die ganze Welt, auf alle Völker. Aber für diese Hebräer bedeutete es eine ganze Menge, dass er nun von einem neuen Wort sprach. Hier ist ein Neologismus, eine neue Wortschöpfung des Autors an die Hebräer, eine Sabbatruhe, ein Sabbatismus. Ja, und dieses Wort, das kommt nur hier vor im Neuen Testament und auch früher hat man es nirgendwo in anderen Schriften gefunden. Wahrscheinlich hat er dieses Wort geformt, um zu zeigen, es ist das Maximum des Sabbats, das eigentliche Ziel des Sabbats, die ewige Sabbatruhe. Es ist ein ewiges Sabbathalten. Wie gesagt, der Sabbat war dazu da, dass man Gemeinschaft erlebt, dass man in Gemeinschaft Gott anbetet, dass man Zeit nehmen kann, zur Ruhe kommen kann, um Gott die Ehre zu bringen, so wie ihr auch heute zusammenkommt, auf Gottes Wort hört und ihm Lieder singt und Gebete zusprecht, ihm die Ehre gibt. Und davon soll es etwas Ewiges geben, ein ewiges Modell, eine ewige Sabbatruhe. Vers 10 erklärt diese näher. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch selbst von seinen Werken, gleich wie Gott von den Seinen. Wir haben bereits in Vers 4 gesehen, bezugnehmend auf die Schöpfung, dass Gott, als er seine Schöpfungswerke vollendet hatte, von seinen Werken ruhte. Und auch du, wenn du glaubst und eingehst in Gottes Ruhe, wirst eines Tages zur Ruhe kommen von allen deinen mühsamen Werken auf einem verfluchten Erdboden. Du wirst auch zur Ruhe kommen von deinem Kämpfen als Christ gegen eine Welt voller Sünde und gegen dein Fleisch. Von all dem werden wir zur Ruhe kommen und ach, wie wir uns danach sehnen, oder? Für die Hebräer war das sehr real. Sie litten. Sie litten für ihren Glauben oder sie mussten fürchten, noch heftiger zu leiden für ihren Glauben. Und wir wissen, dass heute viele Brüder und Schwestern heftig leiden für ihren Glauben. Was für eine Aussicht zu wissen, es gibt eine ewige Sabbatruhe, wo das alles enden wird und wir bei unserem Herrn sind. Andererseits habe ich mich gefragt, was hat es auf sich mit dem Gott ruht von seinen Werken? Vielleicht geht dir das auch so, wenn du diesen Text liest, was bedeutet das, dass Gott von seinen Werken ruht? Nun, es bezieht sich auf die Schöpfungswerke. Die hat Gott ein für alle Mal vollendet. Wir haben schon gesehen, er hat im Paradies eigentlich genau diesen Zustand gegeben, den er ewig haben wollte für den Mensch in seinem Bild, auf seiner Erde. Aber das heißt nicht, dass Gott heute untätig ist oder dass Gott seit dem siebten Schöpfungstag untätig ist. Die Bibel widerlegt das ganz klar. Der Herr Jesus sagt den Pharisäern, Johannes 5, Vers 17, mein Vater wirkt bis heute und ich werke auch. Und Jesus hat uns gezeigt im Hebräerbrief, wie er wirkt. Er erhält die ganze Welt durch das Wort seiner Kraft, Hebräer 1, Vers 3. Und er tritt Fürbitten für uns ein. Wir haben gesehen in Hebräer 2, Vers 17, 18, wie er für uns betet, für uns eintreten muss. Wir schwache Gläubigen, wir brauchen das Werk des Herrn Jesus jetzt. Also es heißt nicht, dass Gott untätig ist seit Vollendung der Schöpfung. Es heißt nur, dass er die Schöpfung vollendet hat und dass er auch uns eines Tages Ruhe geben wird von unseren Werken. Was wiederum auch nicht bedeutet, dass wir dann untätig in der neuen Schöpfung herumsitzen, sondern wir werden ihm voll Freude Anbetung bringen und dienen und ganz schön aktiv sein, wie es uns Offenbarung 21 und 22 zeigen. Das also kriegen wir als Einblick in die Sabbatruhe hier in Hebräer 4. Und er beendet diesen Abschnitt genauso, wie er ihn begonnen hat. Er schließt einen Rahmen um das ganze Gesagte, indem er in Vers 1 aufgefordert hat, ihr müsst aber eingehen, passt auf, dass ihr nicht zurückbleibt. Und genauso beendet er den Abschnitt in Vers 11 und sagt, so wollen wir denn eifrig bestrebt sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand als ein gleiches Beispiel des Unglaubens, wieder wörtlich Ungehorsams, zur Fall kommt. Nochmal, damit es jeder versteht. Nur wer im Glauben gehorcht, der erlebt diese wunderbare Ruhe Gottes. Wer nicht glaubt, der kommt zu Fall. Genauso wie die Israeliten. Sie sind dann ein Beispiel für uns, ein negatives Vorbild. Und wir werden genauso fallen wie sie, wenn wir ungläubig sind. Und wir werden Gottes Gericht erleben, wenn wir niemals im Glauben in seine Ruhe eingegangen sind. Und deswegen dieser Aufruf. Lasst uns eifrig bestrebt sein, in jene Ruhe einzugehen. Und es ist interessant wieder, dass der Autor sich mit einschließt. Ja, er ist sicher wiedergeboren, gerettet. Aber er sagt nicht, ach, schaut mal, dass die paar unter euch, die nicht dabei sind, dass die wirklich auch mit eingehen. Er sagt, hey, lasst uns alle darauf achten, eifrig bestrebt sein, dass wir eingehen. Jeder von uns, keiner soll zurückbleiben. Lasst uns glauben, aufeinander Acht haben. Das haben wir letztes Mal gesehen, 3, Vers 12 und 13. Wir alle. Keiner wird eingehen in die Ruhe Gottes, der sagt, doch, ich habe mein Ticket in Himmel schon, ich habe mein Gebet gesprochen, alles klar, jetzt mache ich, was ich will. Nein, wir müssen alle Tag für Tag eifrig bestrebt sein, dass wir dabei sind. Gleichwohl wir bejahen, einmal gerettet, immer gerettet durch Gottes Gnade und Macht. Das sind vier Merkmale der Ruhe Gottes in diesem Text. Wir haben sie gesehen und ich wünsche dir, dass es deine Sehnsucht nach dem Himmel steigert, dass du mitsingen kannst, dass du dazugehören möchtest, when the saints go marching in. Und Gott möchte das auch. Er möchte, dass keiner zurückbleibt. Und weil er das so sehr möchte, zeigt er dir wie. Er zeigt es uns so deutlich. Ganz einfach. Glaube. Von ganzem Herzen. Keine äußerliche Show. Das ist der Weg in Gottes Ruhe. Als der Herr Jesus auf der Erde war, zu uns gekommen ist in unsere gefallene Welt, da hat er auch gerufen, in seine Ruhe. Matthäus 11 sehen wir seinen unfassbar gnädigen Ruf. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Jesus ruft euch in seine Ruhe. Die Ruhe, die ist untrennbar mit ihm verbunden. Und wenn du zu Jesus gekommen bist, dann darfst du jetzt schon einiges von dieser Ruhe erleben. Du darfst jetzt schon erleben, dass dein gute Werke tun, dein religiöser Eifer, um irgendwie Gott zu gefallen und zu hoffen, dass er dich auch am Ende wirklich aufnimmt und liebt, das muss ein Ende haben. Jesus hat alles vollbracht. Komm zur Ruhe, Christ. Du kannst zur Ruhe kommen, weil du musst nicht suchen in all den Philosophien, auch in all den christlichen Trends, in all den Lehren, die verbreitet werden. Du hast Christus in der Schrift und darin sollst du fest gegründet sein. Du brauchst nicht weiter suchen. Du brauchst Gottes Gericht nicht fürchten. Du bist zur Ruhe gekommen, weil du seine Gnade erlebt hast und seine Gnade kennst. Und sie ist genug für alle deine Sünde. Und Gott möchte auch nicht, dass du dich wegen allem Möglichen sorgst, wegen Finanzen, wegen Arbeit, Job, wegen Menschen, Beziehungen, so vieles, was dich belasten kann in dieser Welt. Aber der Herr Jesus möchte, dass du Ruhe findest bei ihm. Er ist so sanft. Er ist so barmherzig. Er möchte uns schon jetzt von seiner Ruhe geben. Es ist eine Rettungsruhe. Sie ist eine Ruhe mit dem Herrn Jesus in Gemeinschaft mit Gott. Du bekommst die Fülle der Segnungen nicht ohne ihn. Und du kannst schon einiges davon jetzt erleben. Und das ist Ermutigung für unser Leben schon hier und jetzt. Und dabei darfst du wissen, es wird aber noch viel besser. Wie wunderbar ist das denn? Du bekommst jetzt schon einen Vorgeschmack von der Ruhe, die der Herr Jesus dir gibt. Aber er sagt, es wird noch viel besser. Wenn er dann wiederkommt und wenn er sein Reich aufrichtet und wenn du die Fülle der Segnung erlebst von Gott, dem Schöpfer, der so mächtig ist, der alles, was wir erleben, das hat er sich ausgedacht für die Menschen in seinem Bild, zu ihrer Freude und zu seiner Ehre. Und wir werden das in Fülle erleben dürfen, wenn Gott selbst auf diese Erde wiederkommt und wenn er sein Reich aufrichtet. Dann wird er uns auch erlösen von unserem Fleisch, von dem, was uns jetzt noch wegzieht von ihm, von unserem Kampf mit der Sünde gegen die Sünde. Dann wird er uns einen neuen Körper geben, einen neuen Leib, ein völlig ungetrübtes Verlangen nach ihm. Petrus schreibt, das ist dein unvergängliches, dein unverwelkliches Erbe. Das wird aufbewahrt für dich in dem Himmel. Und das ist das Endziel eures Glaubens, 1. Petrus 1. Sei dabei. Lasst uns doch dahin gehen, oder? Lasst uns doch in diese Ruhe eingehen, die Gott uns schenken möchte. Amen. Herrlicher Gott, wir staunen über deine große Güte gegenüber uns Menschen. Danke, dass du uns rufst mit Barmherzigkeit und Geduld und doch mit so großer Klarheit in deine Ruhe, in deinen Segen einzugehen. O Gott, wir danken dir für deine Rettung im Herrn Jesus Christus, dass du uns alle Schuld nimmst, dass du uns befreist von dem religiösen Streben, Gott zu gefallen, was wir eh nicht könnten, so sehr wir uns auch bemühen würden. Danke für Gnade. Danke für deine Rettung. Und wir flehen dich an, dass jede Seele hier Ein Glauben hat, der lebt. Zum Glauben kommen, wenn jemand noch nicht zum Glauben gekommen ist. Dass unsere Oberflächlichkeit, unser Schein, unser Schauspiel aufgedeckt wird und wir wirklich zu dir rennen und uns an dich klammern. Oh, und dass wir diese Botschaft verkünden, solange es noch heute heißt. Für eine Welt in Arbeit, Mühsal und Last und Schmerz und Leid und Pein. Auch sie muss von deiner himmlischen Ruhe hören und wir möchten Verkündiger sein. Gebrauche uns, Herr, zu deiner Ehre. Amen.